Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch bemüht heute mal die britische Rockband Pink Floyd. In ihrem Song Another Brick in the Wall kämpft sie gegen die Unterdrückung von Schülern durch deren Lehrer. Die Steine in der besungenen Mauer gab es bekanntlich auch 1979 in Berlin, als das weltberühmte Lied entstand. Ein Unterdrückungsregime, damals die SED, ließ sie bauen, damit sein Volk nicht wegläuft.
Hier eben das Beispiel der Berliner Mauer, die zunächst umgestürzt werden sollte und heute wieder erhalten werden soll in ihren Resten. Bei der Berliner Mauer haben sie Leute, die aus den USA sind, die Mauer angucken wollen, Leute, die aus Berlin sind und Leute, die aus Korea oder Vietnam sind, und die sind alle an einem Ort. Und auch die Mauer, wo hier für den Abriss von Mauern demonstriert wird, kann ein Erbe sein, aber natürlich ein unerwünschtes Erbe. Und Mauern sind meist nicht unbedingt prädikatisiertes Erbe, also nicht unter Denkmalschutz.
Längst wird die Berliner Mauer als historisches Erbe betrachtet, als eins, das nach seiner Errichtung von den DDR-Oberen hoch gelobt wurde, dann als eins, das es abzureißen galt 1989 von den sogenannten Mauerspechten, und heute kämpft so mancher Aktivist dafür, nicht noch mehr von den wenigen verbliebenen Resten zu zerstören. Die Professorin Sibylle Frank von der TU Darmstadt kennt sich da natürlich tausendmal besser aus als ich und berichtet gleich unter anderem über einen Vorfall im Berliner Ortsteil Friedrichshain. Frank ist in der Stadt- und Raumplanung tätig und spricht jetzt über Stadt und Heritage als neue Nahbeziehung. Ist Englisch drin, sie will lieber Heritage als Erbe sagen und erklärt uns auch gleich warum. Jedenfalls veranschaulicht sie uns, wie seit den 1980er Jahren Erbe von oben und auch von unten definiert wird. Machen das nur die internationale Organisation UNESCO, wenn sie Welterbestätten festlegt, und die Denkmalschutzbehörden bei uns in Deutschland? Nein, auch die eine oder andere von euch schraubt schon an einem Erbe, das sie vielleicht noch gar nicht kennt. Sibylle Frank hat am 10. Juli 2019 vor dem Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen vorgetragen. Und wer bis zum Schluss dranbleibt, kann miterleben, wie sich Erbe ständig wandelt. Da sie aus Darmstadt kommt, beginnt sie auch mit einem Beispiel von dort.
Die denkmalgeschützte Mathildenhöhe in Darmstadt. Das ist eine ehemalige Künstlerkolonie. Sie wurde von dem Großherzog von Hessen-Darmstadt 1899, Ernst Ludwig hieß er, gegründet in Darmstadt und hat dann Künstler wie Josef Maria Olbrich, der die Wiener Sezession, was ein relativ bekanntes Gebäude von ihm ist, gebaut hatte, damals schon eingeladen hat, nach Darmstadt, um dort ein Zentrum des Jugendstils zu gründen. Und das ist schon lange ein eingetragenes Baudenkmal in Darmstadt, aber die Stadt Darmstadt ist vor etwa 10 Jahren auf die Idee gekommen, dass diese Künstlerkolonie doch eigentlich auch den Rang eines UNESCO-Welterbe haben könnte, und hat eine Welterbe-Bewerbung gestartet. Und ich möchte heute in meinem Vortrag jetzt nicht so viel über verschiedene Fallstudien und überhaupt über das Welterbe sprechen. Aber für mich ist die Debatte, die es in Darmstadt gerade gibt, um die Frage, für was die Mathildenhöhe jetzt eigentlich genau steht und wessen Erbe das jetzt überhaupt ist, die ist ein Beispiel dafür, dass Stadt und Heritage in den letzten Jahren eine neue Nahbeziehung eingegangen sind. Das ist ja auch der Titel meines Vortrags. Bei diesem Beispiel sieht man, dass Heritage, also ich benutze hier das englische Wort, es ist übersetzt Erbe, dass Heritage, also Erbe, kulturelles Erbe in diesem Fall von Städten, also quasi top-down, erkoren werden kann, zum Beispiel bei der UNESCO sich um ein Prädikat zu bewerben. Also dann haben wir es mit prädikatisiertem Erbe zu tun. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Und hier sehen Sie, was die Aktivisten für Schilder hochhalten, ergibt den Ausspruch Walls Divide. Es ist ein Protest von Aktivisten gegen Mauern, die Menschen voneinander trennen. Und auch die Mauer, wo hier für den Abriss von Mauern demonstriert wird, kann ein Erbe sein, aber natürlich ein unerwünschtes Erbe. Und Mauern sind meist nicht unbedingt prädikatisiertes Erbe, also nicht unter Denkmalschutz. Aber sie sind auf jeden Fall für viele Menschen ein difficult heritage, ein schwieriges Erbe. Und Sie sehen hier, dass es auch Leute gibt, die sich für ein schwieriges Erbe einsetzen, was eben nicht prädikatisiert ist und dass dieser Prozess eher bottom-up stattfindet. Also nicht eine Stadt, was dekretiert, um eine Prädikatisierung zu erreichen, sondern bottom-up Leute für ein bestimmtes Erbe, was nicht mal auf Denkmallisten sich befindet, sich einsetzen. Also Heritage Activism, damit haben wir es hier zu tun. Wir können uns aber auch den umgekehrten Fall vorstellen, wenn wir auf diese Bottom-up-Initiativen gucken, gibt es auch viele Leute, die sich zum Beispiel gegen den Abriss der Berliner Mauer inzwischen einsetzen. Sie haben vielleicht gehört davon, dass vor einigen Jahren viele Leute aufgestanden sind, als ein Loch in die East Side Gallery, also ein Stück Mauer, was noch steht in Berlin-Friedrichshain, ein Loch gebohrt werden sollte, gerissen werden sollte, um ein Neubauprojekt hinter der Mauer zugänglich zu machen. Und da gab es sehr viel Protest dafür, dass die Berliner Mauer stehen gelassen wird. Also nicht wie hier abgerissen wird, sondern stehen gelassen wird. Das heißt, dass die Prozesse des Heritage Makings können eben bottom-up oder nicht bottom-up sein, prädikatisiert, nicht prädikatisiert. Und aber auch das Heritage Unmaking, also man kann auch Erbe umstürzen. Dass diese Prozesse sehr aktuell sind, dass Erbe umkämpft ist. Und dass die Ansichten, ob etwas erhaltenswert ist als Erbe oder nicht, sich mit der Zeit auch wandeln können. Hier eben das Beispiel der Berliner Mauer, die zunächst umgestürzt werden sollte und heute wieder erhalten werden soll in ihren Resten. Wir können also festhalten, dass der Erbestatus kulturellen Objekten nicht an sich innewohnt, sondern er wird gesellschaftlich konstruiert und ausgehandelt und ist eben daher auch umstritten. Und eben dieser Tatsache hat die Gründung eines neuen internationalen Forschungsnetzwerks Rechnung getragen. Das ist die Association of Critical Heritage Studies, die ACHS. Und die Association of Critical Heritage Studies hat sich 2012 gegründet. Und die Idee ist, das heißt hier, a network of scholars and researchers working in the broad and interdisciplinary field of heritage studies. The primary aim of ACHS is to promote heritage as an area of critical inquiry. Also, das Manifest dieser Gründung heißt also, Heritage ist ein Bereich kritischer Erkundung bzw. kritischer Untersuchung. So viel als Auftakt für meinen Vortrag. Ich möchte jetzt zu dem eigentlichen inhaltlichen Teil kommen. Und zwar gibt es heute einen Vortrag, der so ein bisschen in zwei Teile zerfällt, aber ich glaube, wir werden das auch schaffen, die Verbindungslinien immer wieder herzustellen. Ich möchte Ihnen als erstes eine kurze Geschichte der Heritage Studies erzählen und Sie da vor allen Dingen in fünf Perspektiven einführen. Das ist einmal eine marxistische Perspektive auf Erbe, dann eine weberianische Perspektive, eine sozialkonstruktivistische Perspektive, eine postmoderne und eine Perspektive der Cultural Studies. Dabei möchte ich so ein bisschen die These im Hinterkopf verfolgen, dass die Soziologie für diese Heritage-Debatte, wie ich sie schildern werde, relativ entscheidend war in der Theoriebildung. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil man mit Erbe normalerweise eher Kunstgeschichte verbindet oder vielleicht Archäologie. Aber in dem Fall hat die Soziologie hier sehr große Beiträge auch geleistet und das möchte ich heute einfach auch vorstellen. Es ist aber eine Debatte, die vor allen Dingen in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften geführt wird. Vorbemerkungen dazu, wenn ich von den Heritage Studies hier, über die ich diese kurze Geschichte erzählen möchte, spreche, dann meine ich damit vor allen Dingen eine angloamerikanische Debatte, die seit den 1980er Jahren geführt wird, ausgelöst durch einen Heritage-Boom in England, auf den ich gleich noch eingehen werde. Und es ist eine inzwischen auch kanonisierte Debatte. Es gibt inzwischen Journal-Gründungen, also Zeitschriftengründungen, wie beispielsweise das International Journal of Heritage Studies, gegründet 1994 oder 2006, das International Journal of Intangible Heritage oder die Gründung der Association of Critical Heritage Studies als eine Berufsorganisation, die ich gerade schon erwähnt hatte. Also es gibt so einen Kanon der Debatte inzwischen. Und ich möchte deshalb auch hier den Begriff Heritage benutzen und nicht den Begriff des Erbes, weil der englische Begriff eben auch das nicht prädikatisierte Erbe und das Bottom-up Heritage Making umfasst, wohingegen der deutsche Begriff Kulturerbe eigentlich eher so auf prädikatisiertes Erbe, was auf Denkmallisten eingetragen ist, fokussiert. Und diese Assoziation möchte ich vermeiden und eben diesen breiten englischen Begriff hier verwenden im Vortrag. Der zweite Teil wird dann Stadt und Heritage als neue Nahbeziehung heißen. Hier möchte ich argumentieren, dass es einen Missing Link, also eine fehlende Verbindung gibt zwischen Stadt und Heritage in der Wissenschaft. Und ich möchte Ihnen am Schluss meines Vortrags 8 Thesen vorstellen zu den aktuellen neuen Verflechtungen zwischen Stadt und Heritage, die sich empirisch finden. Wie gesagt, in der Wissenschaft gibt es dazu noch nicht viel Arbeit. Ja, dann starte ich also mit der kurzen Geschichte der Heritage Studies mit den 5 Perspektiven. Wie versprochen, präsentiere ich zunächst die marxistische Perspektive. Das ist auch chronologisch gesehen die erste Perspektive, die in der Heritage-Debatte eingenommen wurde. Und die habe ich genannt Heritage bzw. Heritage-Making als politisches Herrschaftsprogramm. Also diese marxistische Konzeptualisierung von Heritage und auch die gesamte Heritage-Debatte, die entstand im England der 1980er Jahre. Und der Auslöser war ein Buch, wie das ja häufig so ist, und zwar ein Buch, das 1985 publiziert wurde von einem Journalisten und Historiker namens Patrick Wright. Patrick Wright war für einige Zeit als Journalist außerhalb Englands, hat dort außerhalb Englands gearbeitet und kam nach längerem Auslandsaufenthalt dann zurück in sein Heimatland England und schrieb in diesem Buch, das heißt On Living in an Old Country, gleich zu Anfang, dass als er wiederkam, er völlig entsetzt war, weil er feststellte, dass England sich in ein Museum seiner selbst verwandelt hatte, in a Museum of Itself. Das Buch, was er dann publiziert hat, On Living in an Old Country, war sehr, sehr einflussreich und bezog sich auf die Arbeiten von Karl Marx, auch wenn Marx nicht oft erwähnt wird, aber jeder, der ein bisschen sich mit Marxismus auskennt, der erkennt es sofort. Und zwar hat er eine Analyse dieses Heritage-Booms vorgelegt, und zwar eine Analyse, die klassenbasiert durchgeführt wurde. Was ist jetzt damit gemeint? Also Patrick Wright hat sich angeguckt, was sind das eigentlich für Stätten, für Erbestätten, die auf den Denkmallisten damals gelandet sind während seiner Abwesenheit, und hat festgestellt, dass es vor allen Dingen Country Houses sind. Und Country Houses sind eben vor allen Dingen Burgen, Schlösser, ehemalige Adelssitze, und hier ein sehr berühmtes Country House, das Highclere Castle, was auch bekannt ist durch die Fernsehserie Downton Abbey. Also einige von Ihnen kennen das vielleicht. Darüber hat jetzt Patrick Wright nicht geschrieben, aber über viele ähnliche verwandte Country Houses, die tatsächlich auf einmal unter Schutz gestellt wurden und als aristokratisches Erbe zu einem nationalen Erbe aufgewertet wurden, also auf nationalen Denkmallisten auf einmal landeten. Patrick Wright hat also festgehalten, dass es ein Familienerbe ist einer ganz bestimmten sozialen Elite, auch ein materielles Familienerbe. Diese Burgen, Schlösser und Adelssitze, die als nationales Kulturgut deklariert werden. Und er hat sich gefragt, warum geschieht das eigentlich? Und da hat er gesagt, naja, der Adel hat im Prinzip an Einfluss und natürlich auch an finanzieller Schlagkraft verloren. Und die Mittelschichten steigen immer weiter auf und der Adel ist oft nicht in der Lage, diese alten Häuser noch zu unterhalten. Das heißt, was versuchen sie? Sie versuchen eben, den Erhalt dieses eigentlich exklusiven Kulturerbes mit öffentlichen Geldern durchzusetzen. Also ihr eigenes Erbe mit öffentlichen Geldern jetzt zu erhalten, weil sie es mit ihren privaten Geldern nicht mehr können. Und Patrick Wright beschreibt jetzt, wie es eine große Kampagne gibt für diese Country Houses. Ein Plakat des Victoria and Albert Museum, das eine große Ausstellung gemacht hat, beispielsweise mit dem Thema The Destruction of the Country House. Da stellt man sich jetzt Bulldozer vor, die da angerückt sind. So ist es aber nicht gemeint, sondern es geht um eine Vernachlässigung dieses kulturellen Erbes. Und das Victoria and Albert Museum hat dazu aufgerufen, diese Country Houses zu erhalten, eben mit öffentlichen Mitteln, indem sie als Denkmal ausgewiesen werden. Ja, was macht Patrick Wright jetzt daraus? Er sagt, eigentlich ist diese Fülle neu ausgewiesener Heritage-Stätten, also der Heritage-Boom in den 1980er Jahren, Ausdruck eines politischen Programms, und zwar eines politischen Programms der herrschenden Klassen, also des Adels und des gehobenen Bürgertums, die ja eben als so eine Heritage-Lobby auch bezeichnet. Viele Unternehmen machen da auch mit, Shell als Benzinfirma, die drehen damals sehr viele Werbespots, wo die Autos, die Shell immer zeigt in seinen Werbespots, an solchen Country-Houses auch vorbeifahren. Also es gibt eine große Heritage-Lobby, die sich für den Erhalt dieses Erbes einsetzt. Das heißt, Heritage dient eigentlich dem Machterhalt von Eliten in Zeiten der Demokratisierung, wo ihre Privilegien dahinschmelzen. Und geht jetzt auf dieser symbolischen Ebene und erklärt dieses elitäre Erbe, dieses Familienerbe als nationales Erbe. Und die früheren Adligen werden dann zu Kustoden und auch zu Initiatoren dieser Erbwerdungsprozesse. Ja, das war die erste marxistische Perspektive. Die zweite Perspektive innerhalb der marxistischen Perspektiven kommt von Robert Hewison. Er hat einen anderen Grundgedanken gehabt. Er hat nicht, wie das Patrick Wright gemacht hat, Heritage im Bereich der Ideologie angesiedelt, also als so ein Herrschaftsprogramm betrachtet, sondern er hat gesagt, Heritage ist eine kulturindustriell hergestellte Ware, das heißt im Prinzip der gesellschaftlichen Basis zugehörig, um das marxistisch auszudrücken. Also gesellschaftliche Basis, die Produktion, da gehört Heritage hin, weil es ein kulturindustriell hergestelltes Gut, eine Ware ist und eben nicht wie früher bei Patrick Wright im Bereich der Ideologie angesiedelt. Robert Hewison hat ein Buch geschrieben 1987 mit dem Namen The Heritage Industry, Britain in a Climate of Decline, Und sein Punkt, den er hier gemacht hat, war, dass er gesagt hat, die Heritage-Industrie ist keine Industrie, die Güter neu produziert oder neue Güter produziert, sondern sie recycelt vielmehr alte Güter und historische Stoffe und Stile. Und Sie sehen beispielsweise eine Ausstellung der Einrichtungskette und auch Bekleidungskette Laura Ashley. Laura Ashley hatte einen sehr großen Zulauf auch in den 80er, 90er Jahren, hat so mit Tapeten, die so einen Zierstreifen hatten und so weiter, viel Geld gemacht. Oder eben auch mit Trachten, die wieder aufgelegt wurden und als Massenware verkauft wurden. Aber er bezieht sich auch auf den Heritage-Film von Wiedersehen in Howards End. Also es gibt immer mehr Filme, die als so eine Art Erbe, was eben bedroht ist, eben adliges Erbe und so weiter, zeigen und die so eine Emotionalisierung eben auch unterstützen und wo aber natürlich Menschen dann Geld dafür zahlen, um diesen Film zu sehen. Der Punkt, den er machen möchte, ist, dass Heritage als Ware im Grunde nur dazu dienen sollen, die proletarischen Massen zu zerstreuen. Die proletarischen Massen haben im Zeitalter von schnellem sozialen Wandel eine Sehnsucht nach der Vergangenheit, eine Nostalgie, um den sozialen Wandel irgendwie zu bewältigen. Also es gibt so eine kompensatorische Grundfigur in diesem Buch. Und natürlich dient es auch dazu, Profite zu generieren gegenüber den Eliten, die dann wieder profitieren von dem Verkauf dieser Waren. Das, was Robert Hewson daran problematisch findet, ist, dass eigentlich von den sozialen Ungleichheiten in der Gegenwart abgelenkt wird. Heritage wird verdinglicht, wird standardisiert, wird kommerzialisiert, wird eben zu Ware und damit entpolitisiert. Das heißt, eigentlich verhindert die Heritage-Industrie den Klassenkampf, anstatt dass Arbeiter ihre Energien darin investieren, die aktuellen sozialen Ungleichheiten aufzudecken und den Klassenkampf zu beschreiben, werden sie pazifiziert über diesen Gebrauch von Gütern, die massenhaft auf den Markt geworfen werden und wo die Arbeiterinnen und Arbeiter mehr oder weniger in der Vergangenheit leben und diese Vergangenheit verherrlichen. Ja, das war die marxistische Perspektive. Die nächste Perspektive auf Heritage habe ich die weberianische Perspektive genannt. Hier ist Heritage Making eine soziale Bewegung von unten. Also hier wird es ein bisschen aktivistischer. Diese Perspektive ist verbunden mit Raphael Samuel. Das war ein britischer Historiker, hat ein großes Buch dreibändig geschrieben, 1996 mit dem Titel Theatres of Memory. Und er widersprach diesen doch sehr pessimistischen, marxistischen Diagnosen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, dass Heritage eigentlich ein Herrschaftsinstrument ist, egal ob in der Ideologie oder eben in der gesellschaftlichen Basis angesiedelt. Und er hat versucht, den Fokus der Heritage-Debatte auf diese monumentale Repräsentativkultur beziehungsweise auf die Kultur industriell hergestellten Waren zu überwinden. Und hat Heritage im Gegenteil dazu konzipiert als ein Feld der Alltagsaktivität von Individuen und sozialen Gruppen. Er hat gesagt, dass im Prinzip seit dem 19. Jahrhundert immer mehr Ein-Mann- und Ein-Frau-Initiativen angefangen haben, das, was alt wurde, auf einmal durch den schnellen sozialen Wandel, wie beispielsweise Trachten oder auch Traktoren, zu sammeln und zum Teil buchstäblich in den eigenen Garagen aufbewahrt und später ausgestellt wurde. Also Heritage hat vielen Menschen eben eine Selbstständigkeit ermöglicht, indem sie Dinge einfach aufgehoben und gesammelt haben und sie später ausgestellt haben. Also es geht um das Sammeln von Alltagsgegenständen und die Ausstellung dieser Geschichte. Also es gibt Relikte bäuerlicher und industrieller Arbeit und die avancieren auf einmal zu einem wichtigen Inhalt von Erbe und führen dadurch zu einer Popularisierung einerseits von Erbe, weil die Alltagsgeschichte hier ins Spiel kommt, betrieben von den Personen selber, die diese Geschichte erlebt haben. Andererseits aber auch eine Feminisierung von Erbe, zum Beispiel diese Trachten, die gesammelt und dann ausgestellt werden. Heritage Making ist hier also ein emanzipatives Handlungsfeld, also nichts, was man so erduldet, sondern ein emanzipatives Handlungsfeld. Es ist eine kulturbedeutende Aktivität zivilgesellschaftlicher Gruppen von unten. Und seine Kritik an den weberianischen Ansätzen, also die von Samuel, die Kritik an den weberianischen Ansätzen ist, dass die im Prinzip auf dem einen Auge blind waren und immer nur die Machthaber angeschaut haben, aber nicht das, was praktisch in der Arbeiterschaft die ganze Zeit parallel schon passiert ist. So, jetzt kommen wir zur nächsten Perspektive. Das ist die sozialkonstruktivistische Perspektive. Hier ist Heritage nur eine bestimmte Form der Vergangenheitsbetrachtung und der wichtigste Vertreter dieser Perspektive ist der US-amerikanische Geograf David Lowenthal, hat zwei sehr berühmte Bücher geschrieben, einmal The Past is a Foreign Country von 1985 und von 1998 The Heritage Crusade and the Spoils of History. Lowenthal hat gesagt, um die ein bisschen Ordnung in diese Heritage-Debatte reinzubringen, guckt er sich einfach mal an, was Heritage eigentlich für eine Form der Vergangenheitsbetrachtung ist. Für Lowenthal ist jede Form von Vergangenheitsbetrachtung eine Konstruktion, also ist immer nur eine Erzählung von dieser Vergangenheit, nicht die Vergangenheit selbst. Und sein Ziel war es, die spezifischen Konstruktionsmechanismen von Heritage jetzt abzugrenzen gegen andere Formen der Vergangenheitsbetrachtung. Und da hatte er besonders die Vergangenheitsbetrachtung der History, der Geschichte, als einen Gegenteil von Heritage, des Erbes, im Blick und hat sich diese beiden Vergangenheitsbetrachtungen, Heritage und History, als diametral gegenüberstehend vorgestellt und hat dazu eben viele Publikationen vorgelegt. Lowenthal sagt, wenn wir uns der Vergangenheit nähern im Medium der History, also der Geschichte, ist es so ein bisschen so, wie wir das aus der Geschichtswissenschaft kennen, also aus der Wissenschaft. Wir versuchen eben anhand von Quellen und Fakten eine sogenannte objektive Wahrheit zu finden. Also ist dieses wissenschaftliche Herangehen an die Vergangenheit. Heritage funktioniert aber ganz anders, sagt Lowenthal. Heritage, da geht es eigentlich darum, das Alltagswissen einer Gruppe über Generationen weiterzugeben. Das sind oft Mythen, oft auch Lügen. Aber es macht nichts, solange im Prinzip sich darunter soziale Gruppen einigen können und man damit Zusammengehörigkeiten sozialer Art, kollektive Identitäten begründen kann, ist das eben so, dass der Zweck des Heritage-Making auch erfüllt ist. Das heißt, Heritage ist eine Vergangenheitsbetrachtung, die eine kollektiv geglaubte und daher wahre, gültige soziale Wirklichkeit konstruiert. Und Sie hören jetzt vielleicht ein bisschen raus, dass es hier in die sozialkonstruktivistische Ecke geht. Ein Stichwort dazu wäre das Werk von Peter Berger und Thomas Luckmann zur gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit. Also es ist eine bestimmte Form der Vergangenheitsbetrachtung, die sozial konstruiert ist, unter bestimmten Regeln folgt. Und History beispielsweise ist eine andere Form der Vergangenheitsbetrachtung. Heritage fokussiert auf Mythen und auf das Herstellen von Gruppenidentitäten. Die vierte Perspektive ist die postmoderne Perspektive. Hier sehen wir Heritage jetzt als einen Agenten von Disneyfizierung. Der wichtigste Vertreter dieser Richtung ist John Urry, ein Soziologe aus Großbritannien, der 1991 das Buch über den Tourist Gaze, den touristischen Blick, geschrieben hat. Die These von Urry war, dass die wachsende Freizeitvergnügungs- und Tourismusindustrie, die seit den 70er Jahren boomt in den westlichen Industrienationen, dass die sich durch einen vor allen Dingen visuellen Konsum von Zeichen auszeichnet. Man spricht ja auch von dem sogenannten Sightseeing, also Sightseeing, das Sehenswürdigkeiten anschauen. Auch bei unserem deutschen Wort der Sehenswürdigkeiten hat man das Sehen mit im Begriff. Und er hat gesagt, also es geht um den visuellen Konsum von Zeichen im Tourismus. Und hat sich dann angeguckt, wie Heritage im Tourismus repräsentiert wird. Und sein Ergebnis war, dass alle Artikulationsformen von Erbe im Prinzip dem touristischen Blick entsprechen müssen. Und der touristische Blick sucht immer nach dem Außergewöhnlichen, nach dem Einzigartigen und nach dem Authentischen. Das heißt, entlang dieser Kriterien, einzigartig, außergewöhnlich, authentisch, immer im Auge des Betrachters, wird im Prinzip Erbe inszeniert in der Tourismusindustrie. Er sagt nun aber, dass im Rahmen dieser professionellen Inszenierung von Heritage in der Tourismusindustrie die Zeichen ihren ursprünglichen Bedeutungsgehalt verlieren für die Menschen vor Ort. Es gibt eine Stereotypisierung und auch Homogenisierung von Kultur immer entlang der Bedürfnisse der Tourismusindustrie. Und das führt letztlich zu der traurigen Geschichte aus Sicht von Urry, dass Tourismus zur Zerstörung der Vielfalt von lokalem Erbe und lokaler Kultur führt. Er redet auch von der Disneyfizierung von Erbe. Das ist ja ein großes Schimpfwort in unseren Breiten in der Regel, etwas sei nicht mehr authentisch. Es geht ihm um eine Entfremdung von der eigenen Kultur. Das ist die Geschichte, die er erzählt. Das heißt, es ist relativ ähnlich wie die Marxisten. Wenn Sie sich zurückerinnern, wurde dort auch schon gesagt, dass im Prinzip die Heritage-Industrie dazu führt, dass Arbeiterinnen und Arbeiter oder Menschen generell sich von ihrer eigenen Kultur entfremden und sie so einer kulturindustriellen Fetischisierung eigentlich unterliegen. Das bedeutet, dass Urry eigentlich so einen essentialistischen Begriff von Kultur vertreten hat. Das heißt, es gibt so eine Art Urzustand und der ist von Tourismus bedroht und das hat er eben als skandalös gebrandmarkt. Damit wären wir jetzt bei der letzten Perspektive angekommen und das ist die der Cultural Studies. Hier möchte ich Ihnen den wichtigsten Vertreter ebenfalls vorstellen. Das ist der jamaikanisch-britische Soziologe und Kulturtheoretiker Stuart Hall. Stuart Hall hat es geschafft, einer der Pioniere der Heritage-Forschung zu werden, ohne dass er hier ein Buch geschrieben hat darüber. Es gibt einen einzigen Aufsatz von ihm, den hat er 2000 veröffentlicht. Er trägt den Titel Whose Heritage? Unsettling the Heritage, Reimagining the Post-Nation. Und er hat Heritage definiert als ein Medium der vergangenheitsbezogenen Bedeutungsproduktion sozialer Gruppen Und diese Bedeutungsproduktion von sozialen Gruppen, die sich aus der Vergangenheit bedient, die ist oft subversiv. Das ist so eine Parallele zu Raphael Samuel, wenn Sie sich zurückerinnern, der diese Aktivisten auch stark in den Mittelpunkt gestellt hatte. Stuart Hall sagt, dass das Wie der Bedeutungsproduktion untersucht werden muss, also wie aktivistische Gruppen überhaupt Heritage produzieren, herstellen, vertreten. Und er vertritt eine Ansicht von Heritage, die besagt, dass Heritage im Alltag immer wieder aktiv, praktisch, vielstimmig und auch ergebnisoffen hergestellt wird. Das heißt, Heritage-Making ist ein dynamisches und auch umkämpftes Diskurs- und Praxisfeld. Es kann einerseits darauf hinausläufen, dass sich Menschen über Heritage-Making miteinander verständigen, aber es kann natürlich auch zu Dissonanz führen, wenn man unterschiedliche Betrachtungen von Heritage offenlegt und dafür einsteht. Er hat auch gesagt, dass natürlich die Machtverhältnisse angeschaut werden müssen bei den Versuchen des Heritage-Making, gerade auch von subkulturellen und subversiven Gruppen. Es muss aber eben auch Machtverhältnisse jenseits klassen- und geschlechtsbasierter Ungleichrelationen geben, beziehungsweise die müssen untersucht werden. Und er hat sich dafür ausgesprochen, stärker Ethnizität oder auch Race in den Mittelpunkt zu stellen, also die Aktivitäten ethnischer und subkultureller Minderheiten in diesem Feld zu untersuchen. Eine Kritik von ihm war auch, dass bisher vor allen Dingen viel auf materielles Erbe abgestellt wurde, auf das Tangible Heritage. Und das hat er eben gesehen als so ein Universalitätsanspruch des Westens. Im Westen haben wir eben vor allen Dingen materielle Formen von Erbe, wohingegen in anderen Teilen der Welt eher immaterielle Formen, also Praktiken des Heritage Making im Mittelpunkt stehen. Auch das hat er gesehen als so einen globalen Diskurs, the West and the Rest. Also der Westen ist der, der über den Rest der Welt bestimmt. Und er hat gesagt, wir müssen uns eben auch nicht materielle Heritage-Making-Praktiken anschauen. Hierzu möchte ich jetzt auch noch eine zweite Perspektive erwähnen. Jetzt gar nicht unbedingt, weil es so eine ganz neue Perspektive ist. Ich fasse sie auch ebenfalls hier unter den Cultural Studies. Das ist die Perspektive der Critical Heritage Studies. Die erwähne ich deshalb, weil die Laura Jane Smith, die Direktorin der Association of Critical Heritage Studies war, die sich 2012 gegründet hat und die Critical Heritage Studies gerade sehr stark in der Debatte sind. Also vielleicht haben Sie den Begriff schon mal irgendwann gehört, also zumindest, dass es hier jetzt auch noch mal vorkommt. Laura Jane Smith appelliert daran, dass die Aktivitäten marginalisierter sozialer Gruppen erforscht und gestärkt werden müssen, die versuchen, über Repräsentation ihres Erbes im öffentlichen Raum auch Anerkennung in der Mehrheitsgesellschaft zu finden. Also es ist eigentlich keine neue Perspektive, wie gesagt, weil sie vieles von Stuart Hall übernimmt, aber sie hat es geschafft, diese Sichtweise einfach sehr, sehr stark in der Öffentlichkeit und in der wissenschaftlichen Debatte zu verankern. Und weil es so schön ist, kann ich Ihnen als Abschluss dieses Durchgangs durch die Geschichte der Heritage Studies jetzt auch noch mal ein Zitat von Laura Jane Smith zeigen. Hat sie zusammen mit ihrem wissenschaftlichen Partner Gary Campbell geschrieben. Es ist ein Manifest der Critical Heritage Studies. Ich lese es Ihnen jetzt gerade mal vor. Darin heißt es: Heritage is, as much as anything, a political act, and we need to ask serious questions about the power relations that heritage has all too often been invoked to sustain. Nationalism, imperialism, colonialism, cultural elitism, Western triumphalism, social exclusion based on class and ethnicity, and the fetishizing of expert knowledge have all exerted strong influences on how heritage is used, defined, and managed. We argue that a truly critical heritage studies will ask many uncomfortable questions of traditional ways of thinking about and doing heritage, and that the interests of the marginalized and excluded will be brought to the forefront when posing these questions. Also Sie sehen, hier kommt im Prinzip alles vor, was in der Heritage-Debatte thematisch geworden ist. Sie spricht unterschiedliche Ungleichheitsrelationen und Machtverhältnisse an und sagt eben auch, dass es darum geht, die Marginalisierten und Exkludierten stärker in den Mittelpunkt zu nehmen. Okay, damit würde ich jetzt nochmal eine Zusammenfassung für Sie geben. Also erstens hoffe ich, gezeigt zu haben, dass die soziologischen Theorien in die interdisziplinären Heritage Studies von Anfang an eingeflossen sind und das in unterschiedlicher Weise und auch sehr prägender Weise. Und umso erstaunlicher ist, dass so wenige Leute aus der Soziologie sich mit diesem Feld, zumindest hierzulande, beschäftigen. Aber die wichtigsten Ergebnisse der Heritage-Debatte waren, denke ich, dass Heritage einerseits von einer immer stärker wachsenden, andererseits von einer immer heterogeneren Gruppe von Akteuren produziert und repräsentiert wird. Also immer mehr Gruppen versuchen, ihr Erbe im öffentlichen Raum zu verankern und es auch selber zu repräsentieren. Das wiederum bedeutet, dass Heritage seit den 1980er Jahren nicht mehr nur eine staatliche oder auch eine adlige oder bourgeoise oder fachwissenschaftliche Praxis ist, sondern dass immer mehr private Akteurinnen und Akteure versuchen, ihr Erbe im öffentlichen Raum zu verankern. Wir können da an Geschichtswerkstätten denken, wir können an gemeinnützige Vereine denken, aber auch natürlich an kommerzielle Anbieter aus der Tourismusindustrie, die das durchaus erfolgreich betreiben. Das heißt, es gibt einerseits eine Demokratisierung von Heritage. Es sind eben nicht mehr nur die Burgen und Schlösser, die sich auf den Denkmallisten inzwischen befinden, sondern sehr viel anderes auch. Andererseits findet aber gleichzeitig auch eine Kommerzialisierung von Heritage und Heritage-Making statt. Also auch Unternehmen versuchen im Prinzip ihr eigenes Erbe zu machen. Es gibt jetzt in Berlin beispielsweise ein Currywurst-Museum, das von einem Unternehmen auch betrieben wird. Der zweite Punkt wäre, nachdem wir uns jetzt die Produktionsseite angeguckt haben, dass Heritage von einer auch wachsenden und immer heterogeneren Gruppe von Akteuren nachgefragt wird. Hier kann man festhalten, dass diese privaten Akteure, die neu in diesem Feld aufgetreten sind in den letzten Jahren, vor allen Dingen erlebnisorientierte Angebote anbieten. Und diese Angebote haben zu einer sozialen Diversifizierung auch der Nachfragenden geführt. Das heißt, inzwischen fragen nicht mehr nur Bildungsbürgerinnen und Bildungsbürger Erbe nach, sondern unterschiedlichste soziale Gruppen haben auch ein Interesse an Erbe und finden in der Regel auch Angebote, die sie ansprechen. Also auch die Erlebnisorientierung von Erbe hat dazu geführt, dass Erbe eben unterschiedliche Gruppen anspricht und man nicht mehr die klassischen Gruppen hat, die in so ein Museum gehen, wo so ein Original in einer Vitrine steht und so eine Textwüste daneben, die man sich dann durchliest und so weiter. Also es gibt sehr viele Mitmachangebote, Angebote beispielsweise auch für Kinder. Es ist auch eine soziale Gruppe, die vorher sehr wenig an einem kulturellen Erbe teilgenommen hat, an der Präsentation. Das ist also das eine, immer eine soziale Diversifizierung der Nachfragenden. Das andere ist eine Demokratisierung und Internationalisierung des Reisens. Wir leben in einer Zeit, wo immer mehr Orte auf dem Globus für immer mehr Menschen real aufsuchbar geworden sind. Und das hat dazu geführt, dass es auch eine ethnische Differenzierung, Diversifizierung der Nachfragenden gibt. Also eine Besonderheit von Heritage, egal ob materiell oder immateriell, ist, dass Heritage eigentlich immer mit bestimmten Orten verbunden ist. Das heißt, wenn Sie ein Erbe sehen wollen, fahren Sie in der Regel irgendwann auch mal dahin und gucken sich nicht nur das Bild davon an, sondern Sie wollen an den Ort fahren und das Erbe auch sehen. Und das bedeutet also, Heritage kann durchaus auch global sein, aber es wird immer letztlich lokal nachgefragt. Und an den Orten, wo ein Erbe steht, was vielleicht auch eine internationale Reichweite hat, wie die Berliner Mauer zum Beispiel, oder denken Sie an Ground Zero in New York, finden sich immer mehr soziale Gruppen, die sich dort vor Ort aufhalten und an diese Orte fahren, weil sie das für ein relevantes Erbe aus der Vergangenheit halten. Und am Ground Zero haben sie dann eben auch den Effekt, dass dort diejenigen, die wirklich Familienangehörige verloren haben, als das World Trade Center einstürzte, direkt stehen neben denjenigen, die das aus den Medien kennen und einfach dorthin gehen, um den Verstorbenen zu gedenken, ohne dass sie die Verstorbenen kannten. Aber sie haben auch Leute, die dahin fahren, um den Attentätern zu gedenken. Oder bei der Berliner Mauer haben sie Leute, die aus den USA sind, die die Mauer angucken wollen, Leute, die aus Berlin sind und Leute, die aus Korea oder Vietnam sind. Und die sind alle an einem Ort. Das ist also auch eine Besonderheit. Und der Hintergrund dafür ist die Demokratisierung und Internationalisierung des Reisens. Wir können einfach immer mehr irgendwo hinfahren und das Erbe auch angucken und sind dann vor Ort. Ja, mit dieser grundsätzlichen Ortsbezogenheit von Heritage sind wir jetzt beim zweiten Teil des Vortrags angekommen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ich danach fragen möchte, warum es heute mir besonders wichtig scheint, eine stadtbezogene Perspektive auf die Heritage-Forschung einzunehmen. Und meine These ist, das ist deshalb wichtig, weil Stadt und Heritage eine neue Nahbeziehung führen. Und um diese These ein bisschen genauer zu erläutern, möchte ich Ihnen zunächst versuchen zu erklären, warum diese Nahbeziehung neu ist, also warum die nicht schon immer da war, sondern warum es eine neue Nahbeziehung ist. Und die Antwort lautet, sie ist deshalb neu, weil Heritage bis vor kurzem eine ganz andere Nahbeziehung geführt hat. Und zwar stand Heritage bis in die 1990er Jahre in sehr enger Verbindung mit dem Nationalstaat. Und deshalb gibt es diesen Missing Link zwischen Stadt und Erbe, weil es eine diese starke Verbindung zwischen Heritage und dem Nationalstaat gab und bis in die heutige Zeit gibt. Also die These ist, es gab so eine Form von Monopolisierung von Heritage-Making in der Moderne durch den Nationalstaat. Wir haben inzwischen sehr viel Forschung dazu, dass und wie sich der moderne Nationalstaat im 19. Jahrhundert konstituiert hat. Und zwar hat er das einerseits getan über die Fiktion einer sogenannten Imagined Community, andererseits über erfundene Traditionen. Da gibt es ein berühmtes Buch von Hobsbawm und Ranger darüber. Wir haben zum Beispiel Ruinen, die auf einmal aus der Antike beispielsweise kommen und auf einmal als Ausweis einer langen nationalen Geschichte umgedeutet werden, wie im Fall des Heidelberger Schlosses beispielsweise. Wir haben in Museen Exponate, die zur Geschichte einer alten und umfassenden nationalen Kultur verdichtet werden. Und in der Denkmalarchitektur haben wir sehr viele Denkmalsetzungen für nationale Helden oder auch nationale bedeutende Ereignisse. Die sind der bevorzugte Gegenstand von Denkmalsetzungen. Das heißt, mittels einer nationalen Erinnerungskultur und auch Erinnerungstopographie überzeugt sich die Nation von ihrer Existenz in der Geschichte. Und der Nationalstaat tendiert dazu, Heritage zu monopolisieren. Dazu gibt es, wie gesagt, sehr viel Forschung und es ist eine relativ unstrittige Erkenntnis, dass die Nation überhaupt erst imaginierbar und ihr überhaupt erst habhaft wurde durch Erzählungen, die aus der Vergangenheit kamen, eine Bedeutungsproduktion betrieben haben und die Nation zu was Imaginierbarem überhaupt erst gemacht haben, aus der Geschichte heraus. Ich will damit nicht in Abrede stellen, dass es natürlich auch internationale Organisationen wie die UNESCO, das Welterbe habe ich schon erwähnt, gibt. Oder es gibt natürlich auch untere Denkmalschutzbehörden. Aber mein Punkt, den ich machen möchte, ist, dass selbst bei der UNESCO letztlich die State Parties, also die Staaten, immer entscheiden. Und die unteren Denkmalschutzbehörden sind eben den oberen Denkmalschutzbehörden nachgeordnet. Das heißt, wir haben eine starke Fokussierung der Macht über das Heritage-Making auf der nationalstaatlichen Ebene. In den Heritage Studies wurde das auch schon identifiziert als ein Thema. Und zwar gibt es einen Artikel von Waterton und Watson, auf den ich verweisen möchte. Die haben gesagt, lange Zeit gab es nur Theories in Heritage eigentlich in der Heritage-Debatte und nicht Theories of Heritage. Damit ist gemeint, dass sich die Heritage Studies bis in die 80er Jahre völlig unkritisch gegenüber dieser nationalistischen Prägung der Erinnerungskultur verhalten haben. Und wenn wir in die Heritage Studies aus der Zeit gucken, dann stellen wir fest, da standen vor allen Dingen Managementfragen im Mittelpunkt. Also Theories in Heritage und Heritage, was da ist, was aber in seinen Konstruktionsprinzipien nicht angezweifelt wird. Wie kann ich das so managen, dass möglichst viele Leute das angucken können, ohne dass es abgenutzt wird? Seit den 90er Jahren ändert sich das denn. Die Heritage Studies nehmen eine immer kritischere Distanz zu ihrem Gegenstand an, indem sie eben diese Kritik an der Vereinnahmung durch Heritage, durch den Nationalstaat üben. Da gibt es verschiedene Vertreter, die das getan haben. Und das, was dann stärker an den Mittelpunkt rückt, sind Theories of Heritage, die wiederum die gesellschaftliche Funktion von Heritage thematisieren. Das ist der erste Teil im Prinzip des Vortrags. Das waren die Theories of Heritage, die ich Ihnen jetzt hier vorgestellt habe. Aber der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, all diese Theories of Heritage haben sich nach wie vor auch auf den Nationalstaat bezogen. Und zwar gerade in dem Moment, wo diese Verknüpfung zwischen Erbe und Nationalstaat hinterfragt wurde, bearbeitbar wurde, hat man eben angefangen, genau das zu bearbeiten, aber hat im Prinzip dadurch immer noch den Nationalstaat und dessen Funktionsweisen, diese enge Verbindung zwischen Nation und Heritage, in den Mittelpunkt der Untersuchungen gestellt. Seit den 1990er Jahren können wir aber eine zunehmende Souveränitätseinschränkung des Nationalstaats beobachten, der vor allen Dingen in der Soziologie auch sehr gut untersucht wurde. Einerseits gibt es da Prozesse wie Globalisierung oder auch flexiblen Kapitalismus. Hier ist der Gedanke, dass globale Waren-, Finanz-, Informations- und auch Migrationsströme den Nationalstaat einerseits überwölben, andererseits unterhöhlen. Und weitere Ergebnisse dieser Untersuchungen sind, dass diese Logik des Allgemeinen, die lange vorgeherrscht hat, also die Vorstellung von einem homogenen Inneren des Nationalstaats, also von einer gemeinsamen nationalen Identität, dass die nach und nach an Relevanz verliert und letztlich auch über Individualisierungsprozesse eine Gesellschaft der Singularitäten entsteht. So hat es Andreas Reckwitz 2017 in seinem veröffentlichten Buch genannt. Und in der Gesellschaft der Singularitäten geht es eben nicht mehr um die Logik des Allgemeinen, um die Teilhabe an dem, was auch alle haben und um nationale Identitäten, sondern man fokussiert sich auf das kulturell Besondere und seine Heraushebung und auch in Wertsetzung. Was hat das jetzt, also diese groben Prozesse, die ich jetzt hier umrissen habe auf der Makroebene, was hat das jetzt mit Städten zu tun? Was sind die Wirkungen auf Städte? Wir können festhalten, dass die Städte entbettet werden aus dem nationalstaatlichen Rahmen. Es gibt einen zunehmend zwischen Städten direkt ausgetragenen globalen Konkurrenzkampf um Standortvorteile, um Unternehmensansiedlungen, um Arbeitskräfte, um Touristinnen und Touristen, um Geld- und Warenströme. Und das Ganze angesichts finanzieller Kürzungen von Seiten des Nationalstaats. Das heißt, Städte sind gezwungen, sich zunehmend unternehmerisch zu verhalten. Also es gibt Theorien über die unternehmerische Stadt, die hier auch mit reinspielen. Und wieder Andreas Reckwitz. Andreas Reckwitz hat auch über Städte geschrieben. was die in dieser Gesellschaft der Singularitäten im Prinzip für Funktionen übernehmen. Und er hat hier die These geprägt von der Selbstkulturalisierung der Stadt. Hier ist sein Gedanke, dass auch für Städte es immer wichtiger wird, das eigene und Besondere, also die eigene Attraktivität, hervorzuheben. Also ganz ähnlich wie das, was die Theorien zur unternehmerischen Stadt auch sagen. Das wiederum heißt, dass der Vergangenheit im Prozess der Selbstkulturalisierung in Gestalt von lokaler Geschichte eine ganz entscheidende Rolle zukommt, als sogenannter weicher Standort, als etwas, was man nicht in gleicher Art und Weise irgendwo anders produzieren kann. Beispielsweise lokale Geschichte und Traditionen können Sie nicht irgendwo anders einfach so kopieren, sondern brauchen immer eine gewisse lokale Gewachsenheit. Und dem kommt zunehmend eine entscheidende Rolle zu. Und das wiederum bedeutet, weil auch auf der Ebene der Individuen diese Selbstkulturalisierung, die Selbstdarstellung, Individualisierung so stark ist, dass auch immer mehr unterschiedliche Gruppen von Stadtbewohnenden ein Local Heritage konstruieren und sich mit ihrer eigenen Geschichte gerade im sozialen Nahbereich auch beschäftigen. Das führt mich alles zu der These, dass Stadt und Heritage eine neue Nahbeziehung führen. Sie tritt praktisch an die Stelle dessen, an die Lücke, die der Nationalstaat hinterlassen hat. Das heißt, wenn wir das nochmal von der anderen Seite versuchen festzuhalten, wenn Sie zurückdenken an das, was ich Ihnen über die Heritage Studies erzählt habe, können wir feststellen, dass die häufig auf ländliche Räume fokussiert haben. Also denken Sie an Samuel, der von seinen Trachten und Traktoren und Wiedersehen in Howards End, das Country House, alles Landleben. Darauf haben die sehr stark fokussiert, auf die Burgen, Schlösser und so weiter und so fort. Sie haben sehr, sehr häufig prädikatisiertes Erbe betrachtet, also beispielsweise die UNESCO oder auch denkmalgeschützten Objekte. Sie haben vor allen Dingen Fragen von Echtheit und Authentizität verhandelt. Also große Dominanz gibt es der Kunstgeschichte, der Museumswissenschaften und der Ethnologie. Und sie haben den Fokus auf lange etablierte und internationale Programme und Referenzrahmen gelegt. Also eben diese Kritik auch von dem Westen, der sehr, sehr stark auf andere Regionen auch eingewirkt hat. Es wird jetzt eingefordert, das hatte ich schon gesagt, eine stärkere Betrachtung von Machtprozessen und auch Konflikten und dieser Vielstimmigkeit von Heritage-Making, insbesondere in Städten. Aber es ist bisher bei dieser Forderung geblieben. Es hat sich eigentlich noch niemand dran gewagt, wirklich mal Heritage-Making in Städten und zwar auf dieser Ebene auch von Städten zu untersuchen. Das heißt, es gibt in den Heritage Studies eine Erkenntnis über die Forschungslücke, aber es gibt noch keine Erkenntnis, dass Städte eben auch ein Gegenstand sein könnten, auf den sich Heritage Making bezieht, so wie das früher beim Nationalstaat auch war. Also auf den Nationalstaat hat sich sehr viel Heritage Making bezogen und heute scheint es mir so zu sein, dass immer mehr dieser Referenzrahmen auf die Ebene der Städte wandert. Wenn wir umgekehrt in die Stadtforschung gucken, sehen wir da, dass dort sehr häufig auf soziale Ungleichheiten in Städten fokussiert wird. Es gibt sehr viel Forschung über Gentrifizierung, Segregation, Austeritätspolitiken heute in den Metropolen. Es wird die Kulturalisierung von Städten durchaus auch betrachtet, aber dann vor allen Dingen unter Aspekten der Ökonomisierung. Also sehr viel Arbeiten gibt es über Themenparks, beispielsweise über neue Stadtentwicklungsprojekte. Und die Stadtforschung weist bislang leider keine erkennbare Tradition auf, wo sie sich eben mit Fragen von Erbe auch beschäftigt oder von Heritage-Making oder Erbepolitiken. Auch hier kann man sagen, dass eine stärkere Betrachtung der Rolle von Kultur und insbesondere von Erbe in Städten dringend nötig ist. Denn über Heritage-Making werden, so meine These, Städte als Wissensobjekte, als Gegenstände überhaupt erst konstituiert. Diese neue Nahbeziehung von Stadt und Heritage möchte ich jetzt im Folgenden in Form von 8 Thesen zusammenfassen. Und die ersten 3 Thesen werden sich vor allen Dingen auf die Ebene der Stadt beziehen und die letzten 5 Thesen auf die Ebene von Heritage. So, ich werde das jetzt mehr oder weniger auch vorlesen und hoffe, das ist aufgrund dessen, was ich vorher schon gesagt habe, jetzt auch für Sie relativ schlüssig. Also die erste These, die ich Ihnen vorstellen möchte, weil die klingt erstmal ganz simpel, dass Städte durchaus bedeutsam sind. Und das war dieser Punkt, den ich genannt hatte, dass die Schwächung der nationalen Souveränität mit einer Schwächung auch der nationalen Bedeutungsproduktion, also kulturellen Bedeutungsproduktion einhergeht, dass Städte in der letzten Zeit zunehmend an Gewicht genommen haben und ihr kultureller Eigenwert in den Fokus getreten ist und dass Städte deshalb auch angefangen haben, ganz verstärkt eine eigene Bedeutungsproduktion zu betreiben, zum Beispiel in Form des Stadtmarketings, was sich seit den 1980er Jahren zunehmend in so gut wie allen größeren Städten findet. Es gibt dazu einige Untersuchungen vom Deutschen Institut für Urbanistik und in den 90er Jahren hat man da festgestellt, dass bei allen Städten von über 50.000 Einwohnern inzwischen ein professionelles Stadtmarketing existiert. Das gab es vorher so nicht. Also auch das ist ein gewisser Neuheitswert, wo wir sehen können, dass Städte eben ihre eigene Bedeutungsproduktion in Form von professionalisierter Abteilungen sogar betreiben. Also irgendwie bedeutsam scheinen, bedeutsamer als früher. Die zweite These wäre, Städte sind Orte von Symbolproduktion. Damit ist gemeint, wenn man das jetzt mal so nimmt, dass Städte kulturell wertvolle Objekte sind, dann sind sie eben ganz logischerweise Gegenstände umfassender Deutungsangebote. Das heißt, man muss sagen, um was für eine Stadt es sich hier eigentlich handelt im Stadtmarketing. Man kann nicht irgendeine Geschichte erzählen, sondern sie muss lokalspezifisch sein. Städte werden einerseits als Marken wahrgenommen, die es eben im Rahmen von städtischen Imagekampagnen zu entwickeln gilt. Andererseits bringen sich aber auch gerade gegen diese neuen Initiativen, Städte als Marke zu erfassen, gegen diese neuen Initiativen bringen sich weitere Akteure in Stellung, die ihre eigenen Vorstellungen von Stadt haben und das versuchen durch Heritage-Making, durch ein alternatives Heritage-Making zur Geltung zu bringen. Also hier haben wir die Heritage-Aktivisten, die versuchen, eine andere Geschichte über die jeweilige Stadt zu platzieren, als es beispielsweise das Stadtmarketing tut. Also Städte sind Orte von Symbolproduktion, aber es gibt nicht nur den einen Symbolproduzenten, sondern inzwischen ganz, ganz viele unterschiedliche, die sich mehr oder weniger bekämpfen, manchmal aber natürlich auch einigen können. Die dritte These wäre, Städte sind Orte symbolischer Kämpfe. Das bedeutet, dass weder diese offiziellen Deutungen noch die alternativen Deutungen der Stadt, lassen sich beide nicht unwidersprochen formulieren, geschweige denn durchsetzen. Sie treffen in der städtischen Öffentlichkeit aufeinander und in dieser städtischen Öffentlichkeit entspinnt sich ein Kampf um die Deutung der Stadt, der wiederum an konkreten Orten ausgetragen wird. Ich hatte ja gesagt, dass Heritage immer irgendwie lokal verankert ist und an diesen konkreten Orten wird letztlich auch über das, was die Stadt sein soll, welchen Aspekten der Vergangenheit man sich widmen möchte, welche repräsentiert werden sollen, wo man darüber streitet. Und all dies geschieht vor dem Hintergrund immer heterogener Stadtgesellschaften. Wir leben in einem Zeitalter der Mobilität, der Migration. Das wird Ihnen nicht entgangen sein. Auch ein Zeitalter, wo die sozialräumlichen Verflechtungen auch mit anderen Teilen der Welt sehr, sehr deutlich werden. Und vor diesem Hintergrund sind die Städte eben umkämpfte Orte, Orte symbolischer Kämpfe. Die anderen Thesen beziehen sich, wie gesagt, jetzt stärker auf Heritage-Making. Die erste These wäre, dass Heritage-Making immer gegenwartsbezogen ist. Das heißt, Heritage-Making hat seinen Anlass immer in der Gegenwart. Es beschreibt die Konstruktion einer durch gegenwärtige Interessen motivierten Vergangenheit, die als Heritage öffentlich an Orten präsentiert wird. Das heißt, wenn Sie an Ihre eigene Vergangenheit denken oder an die Vergangenheit von Essen oder die Vergangenheit der Menschheit, dann haben Sie einen großen Berg von Vergangenheit. Aber das, was man sich rauspickt und sagt, das möchten wir erhalten, das ist relevant, das soll Erbe werden, das ist eben nicht zufällig und ist eben eine Konstruktion. Und immer in der Regel durch gegenwärtige Interessen motiviert. Ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, dass zum Beispiel die Berliner Mauer ganz unterschiedlich gesehen wurde in den vergangenen Jahren. Mal will man sie erhalten, mal nicht. Also immer aus der Gegenwart heraus wird Heritage-Making betrieben. Die fünfte These, Heritage-Making ist vielstimmig. Das ist einfach nochmal der Punkt, dass Heritage-Making viel mehr umfasst als nur die staatlich geförderte Erinnerungs- oder Denkmalkultur. Ohne die normative Vormachtstellung des Nationalen können neue und auch heterogene Akteursgruppen alternative Traditionsbestände für sich reklamieren und mit neuen Formen des Heritage-Making experimentieren. Dadurch kommt es zu einer Pluralisierung von Heritage. Ich hatte von Demokratisierung auch schon gesprochen. Pluralisierung und Demokratisierung seiner Formsprachen und auch seiner Ausdrucksweisen. Sechste These, Heritage-Making ist sozial, das ist ein bisschen unpräzise, eigentlich müsste es heißen, es ist ein sozialer Prozess. Damit ist gemeint, dass Heritage-Making zurückweist auf die Selbstverständigungsprozesse sozialer Gruppen. Es ist also ein zentrales Mittel im Prozess der Selbsterkenntnis und auch Selbstkonstitution kollektiver Akteure. Denn die Akteure entscheiden mehr oder weniger selbst, was zum Gegenstand ihrer eigenen Selbstverständigung werden soll. Und sie tun das eben im Bereich des Heritage-Making immer mit Bezug auf die Vergangenheit, aus der sie etwas auswählen, sodass ihre Gruppe in der Gegenwart als folgerichtig betrachtet wird. Die siebte These, Heritage-Making ist politisch, das wundert Sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Hier möchte ich den Punkt machen, dass die als Heritage formulierten Selbstdeutungen kollektiver Akteure Mittel im Kampf um die Anerkennung in der Öffentlichkeit sind. Im Namen der eigenen Geschichte können und werden Forderungen gestellt. Heritage-Making ist daher auch ein Mittel, Anerkennung für die eigene soziale Gruppe zu finden. Das heißt, insbesondere wenn Sie jetzt im Bereich des migrantischen Erbes gucken, ist das eben für viele Migrantinnen und Migranten eine Möglichkeit des Heritage-Makings, eben ihre Position in der Mehrheitsgesellschaft auch zu bestimmen. Achte und letzte These, Heritage-Making ist verortet. Heritage-Making kann sich in Form immaterieller Praktiken oder auch materieller Architekturen äußern. Beide sind aber stets verortet, da es immer konkrete Orte des Erinnerns braucht. Als Mittel zur Bedeutungsproduktion werden sie, also diese Orte für Städte, in dem Maße wichtig, wie die Städte selbst interpretationsbedürftig werden. Das heißt, anhand bestimmter Orte versuchen Menschen darüber zu streiten, was diese Stadt, diese ganz bestimmte Stadt eigentlich bedeuten soll und als was wir sie imaginieren wollen. Auch hier habe ich nochmal eine Zusammenfassung für Sie. Sie könnten jetzt natürlich sagen, dass Städte eigentlich seit jeher schon Orte der räumlichen Konzentration von Menschen und Dingen sind, dass sie immer schon Orte des intensiven sozialen Austauschs waren, dass sie natürlich immer auch Triebfedern des sozialen Wandels waren. Das wäre alles richtig. Sie könnten auch sagen, dass die Heterogenität der Stadtbewohnerinnen und Bewohner und die hohe räumliche Mobilität auch immer schon neue Aushandlungsprozesse über die Nutzung von Orten und Räumen erfordert hat. Und auch über die Bedeutung, die diesen Räumen zugeschrieben werden, diskursiv oder handelnd. Aber mein Punkt ist, dass wie in Städten überhaupt ausgehandelt wird, was dort als Heritage gelten soll und von wem es wo und wie repräsentiert werden soll, dass das eben bislang noch nicht im Fokus der Forschung gestanden hat. Der Souveränitätsverlust des Nationalstaats und die Kultur der Besonderung, siehe Reckwitz, die führen zu einer Bedeutungskrise der Städte, weil Städte auf einmal gezwungen sind, sich selber zu bestimmen, ihre Position zu bestimmen, sich selber zu benennen. Und damit wird die Frage nach der Bedeutung der Stadt zu einem existenziellen Problem, was man schlecht aussitzen kann, sondern in der Regel angehen muss. Die kulturalisierte Stadt wird so also zu einem umkämpften politischen Ort. Das heißt, die professionellen Deutungsangebote des Stadtmarketings und die alternativen Sinnhorizonte widerstreitender Akteursgruppen werden virulent. Gekämpft wird jeweils um die öffentliche Durchsetzung bzw. Anerkennung des jeweils eigenen Heritage und damit auch implizit der eigenen sozialen Gruppe und das vor dem Hintergrund steigender sozialer und ethnischer Diversität in den Städten. Ja, und nicht zuletzt, da unterschiedliche Orte des Erinnerns mit unterschiedlichen sozialen Positionen verknüpft sind, können die Erinnerungsorte in der Stadt auch als ein materieller Ausdruck von sozialen Positionen gelesen werden. Das heißt, wo sie schaffen, ein Erbe im öffentlichen Raum zu verankern, hat vielleicht auch einen gewissen Anzeigegrad oder hat eine Anzeigequalität darüber, wie ihre eigene Gruppe sozial positioniert. Also es gibt auch einen starken Kampf um die Zentren der Stadt, wer sich in den Zentren der Stadt repräsentieren kann. Das heißt, die Lokalisierung dieser Orte, an denen man Erbe repräsentiert kann, sind auch nicht unerheblich. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Mir ist bewusst, dass es ein sehr abstrakter und theoretischer Vortrag war. Okay, danke
schön. Abstrakt? Aber wieder was gelernt. Nicht nur die Behörden bestimmen, was Erbe ist. Die Zeiten ihres Monopols sind vorbei. Jetzt sind Marketingleute in den Städten gefragt und auch ihr, wenn ihr in einer Geschichtswerkstatt mitmacht oder für etwas protestiert, was es in eurem Ort zu erhalten gilt. Wie gehört, werden die Gruppen, die für ein Erbe eintreten, immer heterogener. Sibylle Frank war das vor dem KWI in Essen über Städte und ihr Erbe, ihr Heritage.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.